Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3, aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute ein Gast, der fest in der Region Biel verankert ist und für eine Institution arbeitet, die wortwörtlich für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wichtig ist, das Bieler Spitalzentrum. Willkommen dem CEO, Christian Schneider.
Ja, hallo.
Schön, seid ihr da, Christian Schneider. Die erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Oh ja, wir haben im Moment gerade viele Themen, vor allem auf der internationalen Bühne, wenn ich sehe, was wir für Konflikte beobachten dürfen aus der Schweiz raus, bin ich schon ein bisschen der Meinung, dass auch die Schweiz als neutraler Staat Klartext reden dürfte.
Also auch mehr sich für etwas einsetzen.
Sich einsetzen bzw. sich positionieren.
Mhm. Was meint ihr, an was denkt ihr?
Also natürlich aktuell der Nahostkonflikt ist sicher etwas, wo schwierig ist, dort sich zu positionieren, weil das sehen wir ja als Bewohner und in der Schweiz, wo wir berieselt werden mit Informationen und einen guten Filter zu machen, was stimmt nicht. Ja. Ich glaube aber halt auch, dass die Staaten selber relativ gut wissen, was passiert. Und von dem her ist man ein bisschen verloren, wenn man so nicht spürt, wo steht das Land, wo man lebt, zu diesen wirklich grossen Herausforderungen auf der Welt.
Es stimmt, oder? Dass man wird natürlich, man muss sehr viel Zeit investieren, für dass man sich so kann informieren, dass es stimmt, oder? Und dass man nicht irgendwelche Propaganda auf beiden Seiten umlegen. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid im Juni 1971 in Frankfurt am Main auf die Welt gekommen, seid aber zu Lörrach aufgewachsen, also eigentlich an der Grenze zur Schweiz. Ihr habt einen Bruder und eine Halbschwester. Und ich glaube, die Hälfte von der Familie stammt aus der ehemaligen DDR. Im Mai 1996 hat er am Universitätsspital Basel die Ausbildung als diplomierter Pflegefachmann angefangen. Dann hat er nach der Ausbildung ein paar Jahre gearbeitet und dann ist er Stationsleiter geworden, Innere Medizin und schon bald Pflegeleiter Notfallstation am Unispital Basel. Schliesslich dann, glaube ich, 10 Jahre, nachdem er die Ausbildung hat abgeschlossen, ist er Departementsleiter Pflege Innere Medizin geworden und hat auf einen Schlag sehr viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Ihr habt noch einmal studiert. An der Uni Bern habt ihr eine Ausbildung gemacht, Management im Gesundheitswesen. Ihr seid von 2013 bis im Herbst 2017 CEO gewesen vom Hôpital du Jura und seit November 2017 seid ihr eben CEO vom Spitalzentrum Biel. Ihr habt viele Jahre in einer eingetragenen Partnerschaft gelebt und mit eurem Ex-Partner gemeinsam auch eine Tochter grossgezogen. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe einfach schon im 93 die Pflegeausbildung angefangen.
Nein, ehrlich.
Was macht, dass ich jetzt 32 Jahre im Gesundheitswesen bin?
Genau, schon 32 Jahre.
Ja, ist lang, ist viel gegangen. Aber es hat eine Konstante in dem Ganzen, dass ich einfach wahnsinnig viel Freude habe in dem System.
Mhm. Das kann man sagen, wenn man mit euch in Kontakt ist, hat man nie das Gefühl, es ist nicht zu viel, sondern ihr habt immer eine positive Message. Wie schafft ihr das?
Also es gibt schon Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist zu viel. Aber ich bin ein positiver Mensch und auch wenn es zu viel ist, dann ich weiß, also so fast schon fatalistisch, wird die Einstellung sagen, erstens, die Welt dreht ja schon ewig und wir haben immer Lösungen gefunden. Und an das halte ich mich und lass mich auch da nicht erdrücken von viel, sozusagen. Und erlebe das auch immer wieder, dass ja, aus viel entsteht aber auch wieder etwas, wo ne, zum Schluss eine Lösung ist und dann ist halt weniger. Und ich glaube, das ist, wenn man ein Spital führt, wo eine komplexe Organisation ist, wenn man sich ein bisschen engagiert in der nationalen Gesundheitspolitik, ja, dann gibt es halt Momente, wo es halt mal leicht über den Kopf steigt, aber wie gesagt, es gibt Lösungen.
Was im Fall auch nützt, ist, wenn man NASA-Bilder anschaut vom Universum und sich vorstellt, wo das unsere Welt ist. Dass du dort die Sachen wieder in die rechten Proportionen setzt.
Ja, genau. Ich sehe aber nicht sehr ernst.
Genau. Ich will mit der Aktualität anfangen. Wie geht es vorwärts mit eurem Projekt in Brügg? Wo steht man da?
Also, es geht vorwärts. Das ist der erste Lerneffekt, den man haben muss. So ein Projekt mit so einer Komplexität. Und zwar nicht nur auf den politischen Prozess, sondern auch wirklich inhaltlich, was baue ich ins 2031, wo wir doch wissen, dass das System sich bewegt, wo es ist eben nicht ein PET-Fläschchen, wo wir ein Getränk abfüllen, sondern es ist nicht ein Massenproduktionsgebäude, sondern wir haben dort Patienten, dass die Prozess stimmen, dass es modern ist, dass es attraktiv ist, dass es funktioniert, das ist so kompliziert.
Und ist es komplizierter, als der Herr gemeint?
Viel komplizierter. Mhm. Viel komplizierter. Aber es treibt einen natürlich an, sagt es mir gleich, weil ich will eben ein modernes Gebäude haben, wo auf Bedürfnis eine Antwort gibt von der Bevölkerung hier in der Region. Und von dem her, es geht vorwärts mit viel Diskussionen, mit viel Problemstellungen, wo immer wieder neu dazukommen. Aber ich muss sagen, erstens habe ich ein ganz tolles Bauteam, wo das in die Hand nimmt und auch viel Verständnis von den Mitarbeitern, viel Engagement, dass es eben gut kommt. Und von dem her, wir sind auf dem, glaube ich, wirklich richtig guten Weg. Und zum Schluss möchte ich noch dazu sagen, das, was wir kreieren, wird, sagen wir, fast ein Blueprint sein für viele andere Spitäler. Mhm. Das wissen wir heute schon.
Warum denn?
Ja, weil wir vom Prozess her das ein bisschen anders gemacht haben. Wir haben ein paar Problemschlaufen genommen, wo uns heute viel sicherer sein lassen in dem, was wir bauen werden. Und im Wissen auch, dass es funktioniert. Das machen andere, haben das wie umgedreht, oder die malen etwas.
Die bauen mal und dann schauen sie.
Und dann merken sie plötzlich, ups, das ist ja wahnsinnig teuer. Und dann tun sie auf dem, was sie schon gemalt haben, anfangen, eine Lösung zu finden. Und das ist dann, ich sage dir immer, es ist gebastelt. Und wir haben das wie umgedreht. Und haben gesagt, warte mal, was können wir uns eigentlich leisten? Und haben im Groben so lange daran gefeilt, und das ist ein harter Kampf gewesen, intern wie auch nach extern, dass wir heute mit wirklich gutem Gewissen sagen können, wir haben ein hochproduktives Gebäude, das funktionieren wird. Und ganz am Schluss, es wird auch ein ganz schönes Gebäude. Es wird ein
humanes
Gebäude.
Es ist ja gerade dran, oder?
Und es liegt toll. Ja. Es ist auch vom Grunddesign etwas, das sehr human ist. Und ich meine, eben, unser Produkt, das sind Menschen, die uns brauchen. Und auf das sind wir recht stolz jetzt schon. Obwohl wir haben ja noch nicht einmal den Bagger aufgefahren, aber wir wissen, es wird super.
Im Kopf hat er es schon. Gleichzeitig ist auch der Prozess im Gang, was mit dem Beaumont passiert, mit dem ganzen Gebiet. Weil ihr braucht natürlich von dort auch Mittel, dass ihr den Neubau könnt bauen überhaupt. Und jetzt gibt es da so einen, Partizipationsprozess, wo quasi die Bevölkerung auch involviert werden soll. Da hat es schon Treffen gegeben, in diesen sogenannten Echo-Räumen, heisst das, glaube ich. Ihr seid ja jetzt jemand, der gerne vorwärts macht, oder? Ist das nicht etwas sehr Schwieriges für euch auszuhalten, dass jetzt hier eben ihr quasi auch noch müsst ansitzen mit diesen Leuten und zulassen, was die wollen und wie die sich das wünschen hier oben im BOMO?
Ich sag's, also ich habe zwei Erfahrungen gemacht, warum das für mich im Moment sehr gut aushaltbar ist, dass der Prozess lernen geht. Erstens haben wir ja schon eine Zonenplanänderung in Brügg machen müssen. Da haben wir auch ein paar Jahre dran gefeilt, dass es für die Bevölkerung von Brügg gestimmt hat dann zum Schluss. Sie haben es ja haushoch angenommen. Das andere ist, ich bin ja seit fast 5 Jahren auch Vizepräsident vom Schweizerischen Spitalverband H+, und bin dort auch in den politischen Prozess in Bern involviert und merke, dass es Zeit braucht, damit etwas reift, damit man zum Schluss wirklich eine gute Lösung hat. Und darum halte ich das sehr gut aus. Und ich finde es für Biel so wahnsinnig wichtig, dass man einen Prozess macht, wo man die Bevölkerung mitnimmt. Warum? Weil ich glaube, dass der Input von der Bevölkerung genau das ist, was zum Schluss auch die Politik braucht in ihrer Diskussion. Wir erleben das praktisch weltweit. Wir haben jetzt das beste Beispiel in Frankreich, wenn Opposition nicht mehr miteinander reden kann und Kompromiss findet. Und ich glaube, dort ist die Rolle von der Bevölkerung, eben der Politik, aufzuzeigen, ja, es gibt verschiedene Bedürfnisse und es braucht die Konsultation, damit Politik den Kompromiss versteht und auf sie auch eingehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Aber korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Ihr braucht ja eigentlich vor allem viel Geld aus dem raus. Also, dass ihr Geld bekommt, für das ihr den Neubau könnt finanzieren könnt. Und ja, da ist dann vielleicht so Zwischennutzung an Gurzeln und so nicht das, was ihr unbedingt jetzt braucht, oder?
Nein, sicher nicht. Aber das eine bisst sich eigentlich nicht mit dem anderen. Es gibt ja, auch die Stadt hat sich Ziel gesetzt im Wohnungsbau. Wir haben einen Wohnungsleerstand, der so tief wie schon lange nicht
war. So 1,7 zu Biel oder so.
In der ganzen Schweiz bei 1%.
Ja.
Das ist nicht wirklich viel. Das heisst, wir müssen etwas machen. Das heisst, die Stadt hat eine Chance. Und wir wissen, dass dort Mehrwert entsteht, den wir brauchen, natürlich für die Investition in die Gesundheit von der Region. Ich sage das immer, wir sind nicht ein Immobilienpromoter, der ganz viel Geld verdienen will, sondern wir brauchen das Geld, um das in die Gesundheitsversorgung wieder zu investieren. Und ich glaube, dort ist ganz viel Verständnis rum, die Leute haben das verstanden.
Mhm.
Aber es gibt eben Bedürfnisse in der Stadtentwicklung. Wir als Spital, wir sitzen dabei, aber wir maßen uns nicht an, dass wir sagen, wie die Stadt sich entwickeln soll. Wir sehen unsere Verantwortung in der Gesundheitsversorgung. Und ich tue das ja beobachten. Ich bin in allen Werkstätten mit den Fachpersonen dabei, in den Echoräumen bin ich auch dabei gewesen. Und ich muss sagen, da gibt's wenig, wo sich bisst, weil wir eben schon jetzt Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie sich so etwas entwickeln könnte. Von dem her, ich bin da wirklich sehr gelassen. Ich wünsche mir einfach, dass es gut kommt. Auch für, ich meine, wir haben ja da noch schon ein paar Abstimmungen gehabt für grössere Flächen zum Bebauen, die nicht so positiv ausgefallen sind. Ich glaube, die Stadt hat jetzt eine Chance bewiesen, in einer Kompromisspolitik für die Bevölkerung etwas zu machen, wo dann auch durchkommt. Also von dem her, es ist einfach langsam. Ja, aber das sind politische Prozesse.
Jetzt sind wir in der Zukunft gewesen, jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz fest zurück in die Vergangenheit, nämlich zum Anfang von eurem Leben. Eben, ihr seid in Frankfurt im Main auf die Welt gekommen, in Lörrach aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ich muss immer aufhören, was ich dann für Wörter sage. Spontan hätte ich gesagt, es war eher langweilig gewesen, aber es ist nicht langweilig, sondern ich sage mal, ich bin ein bisschen in einer geschützten Werkstatt aufgewachsen.
Mhm. Also behütet?
Weiß nicht, behütet. Ich eher so deutscher Mittelstand, keine Gewalt in der Familie, kein Alkoholproblem.
Es ist lustig, weil wer hat das gesagt? Alle glücklichen Familien unterscheiden sich und alle unglücklichen Familien sind gleich. Ist das der Tolstoi gewesen? Also, ihr habt nichts so gehabt mit schwierigen Verhältnissen, schwierigen Ablösungen?
Nein, eben gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Außer ich habe es vielleicht verdrängt bis heute. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss etwas aufarbeiten. Nein, es ist wirklich alles sehr, ich sage immer ein bisschen Standard. Ich
irgendwo dankbar gelesen, ihr seid faul gewesen. Das sagt ihr von euch selber.
Also, nein, das ist, ich bin aus dem schulischen Blick her bin ich faul gewesen, ja. Aber ich bin hoch engagiert gewesen, was meine persönliche Entwicklung im gesellschaftlichen, sozialen, kommunikativen. Das ist das, was ich gern gemacht habe, was ich auch gelebt habe. Und das braucht natürlich Zeit, wenn man immer mit vielen Freunden ist, wenn man, wenn man in Deutschland haben sie immer sozusagen der Schülersprecher, das ist so der von der Schüler gewählte Sprecher gegenüber der Direktion und der Schulkommission und so weiter. Und das bin immer ich gewesen. Und das, glaube ich, ist der Teil, wo wenn ich jetzt meine persönliche Entwicklung anschaue, ist eben auch der Teil, wo gemacht hat, dass ich fähig bin, auch als Führungsperson mit verschiedenen Menschen und Persönlichkeiten umgehen zu können. Dort bin ich ausgebildet worden.
Ich wollte gerade sagen, dort ist eigentlich das Sömli gelegt worden, oder eben Schülersprecher, dass dir quasi ansteht und etwas vertretet und auch mit Widerstand müsst umgehen.
Ja, genau. Also das ist das. Und sie ist dann auch, wissen Sie, wenn sie, ich glaube, mir ist das doch egal, wo jemand herkommt, ob der viel Geld hat, wenig Geld hat. Ich finde Menschen einfach grundsätzlich spannend und ich setze mich mit allen auseinander. Und das hat mir dann natürlich in meinem ganzen Leben wahnsinnig viele Türen geöffnet. Ich bin ja dann nach Basel, das ist eben grenznah, bin ich dann in Basel, wenn ich die Ausbildung angefangen habe. Und in Basel dann auch ganz tolle Leute kennengelernt, dann auch so ein bisschen in die Kunstszene reingekommen, Theaterszene. Eben mit der Art Basel und dort, also ganz viel, Sachen hat mir das geöffnet und das formt natürlich wieder, aber es formt eben weniger auf dem, sagen wir, es formt mehr auf der emotionalen Intelligenz als auf der rein logischen, dort bin ich eben eher auf der coole Seite gesehen, aber ich möchte schon noch sagen, ich habe die Matura dann schon noch gemacht.
Das Abitur.
Ja, genau. In Deutschland ist das Abitur, ja genau.
Mhm. Also das tönt, wie ihr habt gerne Menschen und ihr habt gerne Führung und gerne Verantwortung, aber was verputzt ihr nicht im Zusammenhang mit euren Mitarbeitern? Oder welche Charaktereigenschaften oder wo verliert ihr auch mal die Geduld und werdet vielleicht wirsch?
Ich vertraue immer sehr lang auf, sagen wir, auf den Bon Sens. Ich finde, alle müssten einfach den Bon Sens haben in dem, was sie machen, wie sie überlegen. Der ist aber nicht immer vorhanden. Und dann ist das ab und zu mal ein bisschen enttäuschend. Ich bin dann auch primär erst mal enttäuscht. Und dann muss ich irgendwann sagen, so jetzt, also das können wir uns leisten, das können wir uns nicht leisten. Im Verhalten, in dem, was wir machen. Und dann kann ich schon sehr bestimmt werden. Was ich nicht vertrage, ist Respektlosigkeit im Umgang. Ja. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Respekt ist einer von unseren Werten im Unternehmen. Ich sehe mich auch als Hirter von diesen Werten. Und ja, dort kann ich dann relativ klar werden. Und mein Ziel, und das ist es bis heute, ist, dass ich gerade zum Beispiel mit den Sozialpartnern ein extrem gutes Verhältnis habe, dass ich verstand, was sie für die Mitarbeiter, für was sie für die Mitarbeiter kämpfen und ich auf meiner Seite schaue, dass ich das bieten kann. Nicht einfach in Frage stellen und sage, ja, ist alles teuer und überhaupt, es geht nur um den Geldbeutel, sondern es geht mir wirklich darum, das zu verstehen. Das ist ein langer Prozess und zu dem revolutionären Mitarbeiter, wo wir wirklich, also wirklich Rahmenbedingungen schaffen können, in einem 24-Stunden-Betrieb, wo ich nachts schaffen muss. Und ich muss Ihnen sagen, die heutige Gesellschaft ist nicht mehr so bereit dafür, dass wir dort Lösungen finden in den nächsten Jahren, dass wir sagen können, doch, wir haben erstens genug Leute, die Menschen betreuen, behandeln, pflegen. Und dass die Mitarbeiter, die zu uns kommen, sich auch wohlfühlen. Und das, ich sage Ihnen, das ist nicht einfach und das haben wir noch nicht erreicht. Also ich bin da auch sehr selbstkritisch.
Gut, reden wir doch weiter drüber. Aber zuerst kommt das erste Lied, das ihr habt mitgenommen, vom Prince Purple Rain. Warum?
Ja, ich habe die Lieder, die ich jetzt gewählt habe, also ich höre eigentlich alles gern.
Sogar Volksmusik?
Ja, das kann unheimlich lustig sein und verbindend sein. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll ich jetzt so Lieder aussuchen? Und dann habe ich gesagt, was habe ich mit diesen Liedern erlebt? Und dann ist mir Purple Rain in Sinn gekommen, weil ich dort einmal in einer Diskothek einen Blues tanzt habe auf Purple Rain. Und ich weiss nicht, wieso mir das in Sinn gekommen ist. Und nein, ich finde es ein unheimlich schönes Lied, das unter die Haut geht. Mhm. Und auch das Bild von Purple Rain, also das finde ich irrsinnig. Ja, und es ist für mich ein Klassiker.
Absolut. Lassen wir rein.
Thank you.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit dem Direktor vom Bieler Spitalzentrum, mit dem Christian Schneider. Christian Schneider, das Spital, euer Spital, aber eigentlich jedes Spital, ist fast ein bisschen wie eine Stadt, ein Organismus mit ganz vielen verschiedenen Elementen und voller Menschen, voll mit Leben, mit Krankheit, mit Tod und allem, was so dazwischen gehört. In den letzten Jahren hat es mit der MeToo-Bewegung gegeben, die durch die westliche Gesellschaft ist gegangen. Es hat angefangen zu Hollywood, wo Schauspielerinnen haben angefangen, über ihre Erlebnisse zu reden. Insbesondere mit dem Filmproduzent Harvey Weinstein. Und er hat, die Frauen endlich angefangen zu reden über Machtstrukturen, über Gewalt, über sexuelle Gewalt. Wie gross ist eurer Meinung nach das MeToo-Problem im Schweizer Gesundheitswesen?
Das, was MeToo anspricht, gehe ich davon aus, dass es durch die ganze Gesellschaft geht, durch alle Wirtschaftszweige, durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Das hat nichts mit dem Filmbusiness zu tun. Kann ich dann aber dort auch noch eine Story zu erzählen. Ich muss erschreckenderweise feststellen, dass es nicht viel besser geworden ist. Also, und das merkt man ja, dass immer wieder Sachen vorkommen, inklusive auch bei uns im Unternehmen. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, sagen wir haben eine Null-Toleranz-Politik, wo wir sagen, lassen wir nicht zu, hat sofort Konsequenz und relativ schnell auch sehr starke Konsequenzen. Ja. Sprich, wir trennen uns von so Mitarbeitern eigentlich. Und das ist nicht, weil wir nicht wahrhaben, dass die Person halt auch ein Mensch ist und wir wissen ja nicht, warum sie das macht, sondern es geht um den Schutz von der Frauen, insbesondere von der Frauen. Und von dem her, ja, wir haben wirklich ein Problem, oder? Und wenn ich dann auch noch sehe, dass es so dieses ganze, das Maskuline, wo jetzt auch über die sozialen Medien Männer müssen wieder mehr für ihre Stärken, für ihre Pseudostärken einstehen und so weiter, dann macht mir das natürlich grosse Sorgen.
Mhm. Also so ein Comeback von dem Lonesome Cowboy quasi, oder?
Wo so ja, es ist noch nein, der Lonesome Cowboy, wenn er lonesome ist, kann er ja nicht viel arm, kann er nicht viel anstellen. Nein, es geht einfach, dass Männer sich irgendwelche Attribute zuspielen, die einfach auch nicht stimmen. Mhm. Oder beziehungsweise, ich meine, Muskelstärke hat nichts mit grundsätzlicher Stärke von einem Geschlecht zu tun. Sorry, ich meine, das ist eine Abkürzung, die ist ja, also das kann ich nicht akzeptieren und es ist auch nicht wahr. Und von dem her, ja, also MeToo ist übel.
Hättet ihr viel mit dem zu tun im Spital, dass ihr wirklich einschreiten müsst?
Immer wieder mal, ja. Ja. Also, das ist jetzt nicht meine tägliche Arbeit, aber wir haben immer wieder, ich bin auch froh, wenn die Leute kommen, oder? Sie müssen sich einfach vorstellen, der Schritt, dass jemand überhaupt kommt, die Angst, gerade wenn noch eine Hierarchie drin ist, also wenn es um Vorgesetzte geht oder um Personen, die ein Standing haben im Unternehmen. Also wir sind froh, wenn die Leute kommen, weil wir möchten das nicht. Oder? Aber wie gesagt, es ist ein gesellschaftliches Phänomen und das hört nicht auf mit den Eingangstüren von unserem Spital.
Ihr habt vor der Liederpause angesprochen, oder, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die bereit sind, in Schicht zu arbeiten, Nacht, früh und so weiter. Also ich meine, der Personalmangel im Gesundheitswesen, das ist schon lange, da haben wir schon viel darüber geredet und ich glaube, die perfekte Lösung ist noch nicht gefunden. Denkt ihr, dass das jemals wieder anders wird? Also, dass es jemals wieder so attraktiv ist, dass wirklich Leute das auch wollen und sagen, mal, ich will ins Gesundheitswesen?
Also, es ist auch heute nicht unattraktiv. Es hat ja auch genug Leute, die in die Ausbildung einsteigen.
Sie bleiben einfach nicht, oder? Lang.
Genau. Mhm. Und für das gibt es Lösungen. Eindeutig, für das gibt es Lösungen. Das fängt in der Unternehmenskultur an. Wie gehen wir miteinander um? Wie schaffen verschiedene Berufsgruppen miteinander? Also, das ist jetzt einfach, aber das ist die Aufgabe von jedem Unternehmen, egal welchem Wirtschaftszweig.
Das ist richtig.
Und in den Spitälern ist das auch so. Es hat andere Herausforderungen, es sind systemische Herausforderungen, wo jetzt uns aber auch machen, dass wir uns anfangen zu bewegen oder muss jeder Patient im Spital liegen, wo wir heute im Spital haben. Gibt es andere Möglichkeiten, dass man sie betreuen daheim? Das ist so, dass praktisch, das heisst jetzt Hospital at Home Konzept. Mhm. Und wir müssen Lösungen finden, weil berechnet ist ja schon, wie viele Pflegende uns fehlen werden im 2030, 2040. Das
sagen wir mal, wie viele fehlen uns 2030?
Vor ein paar Jahren ist die letzte Studie rausgekommen, 2030 sind es 30'000
in der ganzen Schweiz.
In der ganzen Schweiz und im 2040 sind es fast 40'000. Und jetzt geht es darum, Konzepte zu entwickeln, wo wir mit der gleichen Qualität weniger personalintensiv die Leute betreuen können. Wir sind in Biel sehr bekannt dafür, dass wir da uns aktiv darauf vorbereiten.
Also die bauen ja auch ein neues Haus, oder? Geht da bei uns hängen?
Genau, am Bahnhof sagen. Also wir setzen auf die ambulante Behandlung, wo es auch bedeutet, dass wir Patienten eben, die heute vielleicht noch im Spital liegen, aber wo man sehr gut auch ambulant behandeln kann und nachbetreuen kann daheim, dass wir so Konzept jetzt sehr gezielt umsetzen, um eben uns vorzubereiten auf den Personalmangel. Und von dem her, das ist jetzt die Aufgabe, dort praktisch eine Transformation zu machen. Dort ist auch, da kommt dann das neue Spital genau dort rein. Sagen, wie gross müsste das Spital sein? Und wir haben gesagt, das muss nicht so wahnsinnig gross sein, sondern wir werden einfach gewisse Patienten gar nicht mehr dort betreuen, wo wir heute noch betreuen. Also all die, mit ein bisschen Vision, dort Lösungen zu finden. Und da werden wir sicher sehr adäquate Antworten geben können. Da kann sich auch die Bevölkerung von Biel und Region sicher sein, dass wir das nicht einfach über uns hineinbrechen lassen, sondern dass wir jetzt entscheiden, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Und das kommt gut.
Das mit dem vermehrt ambulant Patientinnen und Patienten betreuen, das klingt sehr einleuchtend. Ich glaube einfach, der Grad ist noch so ein bisschen schmal. Und wenn man der Patientin ist und wie das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich heim, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann noch nicht. Also es ist schon sehr schmal zu wissen, tut man die Leute einfach heim schicken, weil man das Zimmer braucht, sozusagen, oder ist es wirklich so, dass jemand heim kann, weil man das dann auch daheim kann irgendwie behandeln?
Also, wir schicken nicht einfach Leute heim, wenn sie das Gefühl haben, sie schaffen es nicht. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Sondern das ist ein ganz andere Form, auch schon in der Vorbereitung. Mhm. Wenn ich Ihnen, also heute, weiss nicht, wir machen irgendeine Operation und man sagt Ihnen, ja, dann müssen Sie irgendwie 2 Tage bleiben. So als Beispiel. Und dann stellen Sie sich natürlich auf das ein.
Ja.
Ich bin 2 Tage dort, ich liege dort im Bett, ich darf ein bisschen rumlaufen, ich kriege etwas Essen angestellt, so wunderbar. So. Wenn ich Ihnen jetzt bei der gleichen Operation sage, schon beim Vorgespräch, wir haben festgestellt, das machen wir ambulant und Sie kriegen jetzt alle Informationen jetzt, wie Sie reagieren, wenn Sie Schmerzen haben, wenn Sie feststellen, dass der Verband durchgeblutet ist und so weiter.
Ja.
Dann stellen Sie sich auch im Kopf darauf ein. Das ist eine Frage von der Information und von der Anlaufstelle, die wir Ihnen bieten. Mhm. Aber eins kann ich Ihnen sagen, Sie fühlen sich daheim wohler. Also ich kenne niemanden, der gerne im Spital liegt.
Ja, das stimmt.
Und also von dem her, also wir machen, oder es ist nicht, wenn wir sagen ambulant behandeln, heisst das nicht, dass wir nicht unserer Verantwortung bewusst sind und sie einfach dem Patienten die Verantwortung überschieben, sondern wir versuchen wirklich etwas zu machen, wo gute Medizin ist, wo sicher ist, wo qualitativ völlig stimmt und wo wir den Patienten eigentlich ihn wieder entlassen in seinen Wohnbereich, wo er sich wohlfühlt, wo er weiss, wo das Zeug ist und so weiter, wenn er die richtige Information
hat. Und wo er nicht um 6 Uhr zu Nacht essen
muss. Wo er nicht um 6 Uhr zu Nacht essen muss, wo er nicht um 6:30 geweckt wird für die Blutdruckmessung, wo man sich auch noch mal zu fragen kann, braucht sie überhaupt und so weiter. Ja.
Das Spital ist zweisprachig, so wie die Stadt auch zweisprachig ist. Und ich habe mal gehört, dass es schwierig ist, welches Pflegepersonal noch ein bisschen weniger, aber vor allem auch Ärzte irgendwie nach Biel zu bringen und vor allem, dass sie dann auch zu Biel bleiben, sondern dass sie schneller wieder... Ist das ein subjektiver Eindruck oder ist das effektiv ein Problem für euch auch, dass ihr genug französischsprachige Leute könnt engagieren
könnt? Das ist subjektiv völlig. Also wir haben, wir haben in den letzten Jahren, seit ich da bin, plus minus 10% mehr welsche welch Mütterspruch Französisch angestellt. Mhm. Also, wir finden sie. Und jetzt muss ich dann mal kurz eine Lanze brechen. Die Welschen stellen sich gern der deutschen Frage, und wir haben es ja jetzt gerade mit Zürich erlebt, wo die das Frühfranzösische abschaffen will und die Welschen sich aber in der Schule anstrengen, dass sie Deutsch lehren. Also ich muss Ihnen sagen, nein, es ist nicht ganz so. Wir haben relativ viel auf der Assistenzarztseite, also alle jungen Ärzte und Ärztinnen, die in Ausbildung sind. Wie gesagt, wir haben immer wieder mal Probleme, dass wir zum Schluss Leute anstellen müssen, die nicht zweisprachig sind. Aber für das haben wir ja dann Ausbildungsprogramm, Lernprogramm. Wir stellen übrigens auch gerne Leute an, die zu uns kommen, um eben die zweite Landessprache zu perfektionieren oder zu lehren. Also es ist eben nicht so, dass es, also Biel ist ja nicht, oder das Spital in Biel ist nicht unattraktiv wegen der Zweisprachigkeit, sondern es ist hochattraktiv für Leute, die die zweite Sprache lernen wollen. Wir haben mittlerweile, also die meisten von Leuten sind bilang oder relativ bilang, und es hat ja auch immer jemand, der übersetzen kann. Mhm. Und ich sage immer, Bilinguisme, da geht es nicht darum, zwei Sprachen perfekt zu reden, sondern Bilinguisme ist Synonym für sich verstehen.
Oder vor allem sich wollen verstehen.
Und sich wollen verstehen, das ist eine Grundhaltung. Mhm. Und der Rest kommt automatisch.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Constant Jazz von Manuel Caine.
Ja, das ist jetzt wirklich coole Musik. Also ich finde Jazzy House finde ich einfach super cool. Es ist das, was ich in meinen Kopf höre.
Den ganzen Morgen? Tag höre. Ah, den ganzen Tag.
Ja, also wenn ich da unterwegs bin und Kopfhörer reinmache, dann höre ich grundsätzlich House Music. Und Jazzy finde ich einfach dann schon das Beste. Und ja, und es ist für mich der Inbegriff von positiv, von einfach Good Vibes.
Upbeat, sagt man, glaube ich, so, hey, im Angelsächsischen.
Ja, genau. Und auch wenn ich abends einen Drinkgang irgendwo in eine Bar und so Musik laufe, da, ja, das finde ich natürlich großartig.
Willkommen zurück beim Klartext, dem Maschel-Talk heute mit dem CEO vom Spitalzentrum Biel, mit dem Christian Schneider. Christian Schneider, der hat im November 2017 in Biel angefangen, und ich möchte jetzt auf einen Moment kurz reden, wo Ich glaube, niemand von uns wirklich hat vorausgesehen, 3 Jahre später, eine Zäsur für das Gesundheitswesen, für die ganze Welt, Covid-19-Pandemie. Im Jänner 2020 hat man vereinzelt so von einer mysteriösen Lungenkrankheit in China gelesen und gehört. Ich glaube, auch Ärzte, die in der Konferenz waren, haben so die ersten Fälle gehört davon. Am 13. März 2020 ist in der Schweiz 1000, also die Schwelle von 1000 Erkrankungen erreicht worden und 3 Tage später ist die Schweiz in erst Lockdown. Am Ende war das. Was für Erinnerungen habt ihr an diesen Tag?
Soll ich Ihnen das ehrlich sagen? Ich weiß es nicht. aber ich sage Ihnen warum. Das war alles so intensiv gewesen. Ich kann mich an einzelne Tage wirklich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an Situationen erinnern. Und wir sind, oder das Problem ist ja, dass uns Informationen gefehlt haben.
Ja.
Und wenn Ihnen Informationen fehlen in so einer Situation, in einer Pandemie, also in einer weltweiten Problematik, und es fehlen Ihnen Informationen, dann müssen Sie sich auf das Schlimmste Szenario, also wenn Sie eine Risikoanalyse haben, wenn Sie sich auf das schlimmste Szenario ausrichten. Bis Sie Bestätigung haben, dass es vielleicht nicht so schlimm ist und dann können Sie wieder
ab. Ja.
Und ich muss sagen, das war so anstrengend, wie es war, hat es im Nachhinein mir aufgezeigt, erstens, wie stark das Gesundheitswesen ist, wie stark mein Team war. Wie gut wir eigentlich sind, in der Reaktivität mit Unwissenheit umzugehen, wo hinterher immer der große Begriff Gefahr steht. Und ich kann das gut vergleichen, auch sagen wir, auf der nationalen Ebene, dass wir einen Weg gefunden haben, damit umzugehen, ohne dass, ich sage mal, die Bevölkerung, die hat gelitten, nicht noch übermäßig hat leiden müssen.
Ja.
Ich vergleiche das immer mit Paris. Meine Stieftochter lebt in Paris. Dort hat sie, wenn sie aus dem Haus raus hat wollen, hat sie einen Radius gehabt von 1 Kilometer mit einem Zettel, wo sie praktisch bestätigt, warum sie aus dem Haus geht. Und ich sage, die Wohnung, die sie hat, ist eine dunkle Wohnung. Also dort monatelang eingeschlossen sind. All das haben wir in der Schweiz nicht gehabt.
Ja.
Also von dem her, ich sage Ihnen so, für mich ist das Wahnsinn. Und die Solidarität, die auch entstanden ist, übrigens vor allem, also eine Situation habe ich, ich habe ins Spital aufgemessen und dann hat es den Moment gegeben, wo die Leute aus dem Fenster geklatscht haben für unsere Mitarbeiter und das ist emotional wahnsinnig schön gewesen. Die Solidarität von der Bevölkerung gegenüber alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, die sich um die Patienten kümmert haben. Also grossartig.
Wir haben die Bilder gesehen von Bergamo, Norditalien, oder? Mit den Särgen, einen nach dem anderen, die mit Lastwagen quasi müssen abtransportiert werden. Habt ihr nie Angst gehabt, dass so ein Szenario wirklich auch hier eintritt?
Nein, das haben wir ja relativ schnell gewusst, dass Bergamo ist ja passiert, weil null Schutzmaßnahmen existiert haben. Und in der Schweiz sind ja relativ schnell auch die Maskenpflicht und so weiter. Das hat man ja dann eingeführt. Und man hat auch relativ schnell begriffen, wie findet Übertragung statt, sodass wir eigentlich schon davon haben ausgehen können, dass das bei uns nicht passiert.
Aber wir hatten ja auch Maskenmangel am Anfang und so weiter, oder?
Wir haben einen Mangel im Nachschub, aber wir haben nie einen Mangel gegenüber von unseren Mitarbeitern. Wir haben immer wieder Wege gefunden. Es hat ja die zweite Situation gegeben, die viel näher war wie Bergamo. Das war Müllhaus mit dem Treffen von der Kille, wo dort über 1000 Menschen zusammen in einem Raum waren. Das hat ja auch grosse Auswirkungen gehabt.
Stimmt, ja.
Und das war viel näher gewesen. Hat übrigens auch Leute aus dem Jura Bernois betroffen. Aber wie gesagt, wir haben aufgrund dessen, dass, also Sie müssen sich vorstellen, in so einer Krisensitzung wird immer aktuellste Literatur, aktuellste Informationen werden ausgewertet. Die Spitäler haben übrigens zusammen geschafft, das Inselspital hat ganz viel mit ihren Wissenschaftlern gute Filter gesetzt, hat Massnahmen uns zur Verfügung gestellt, wo sie ausgeschafft haben, und da haben wir uns dann doch relativ sicher gefühlt. Der einzelne Mitarbeiter bin ich mir bis heute nicht sicher, ob er sich sicher gefühlt hat. Wir sind oben eben in der obersten Führung, ja, sind wir uns relativ sicher gewesen. Aber wie gesagt, für die Mitarbeiter ist es trotzdem, es hat viele Mitarbeiter gehabt, die Angst gehabt haben.
Habt ihr nie Angst gehabt?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich kann sich vorstellen, mit Angst führen. Oder?
Also, aber das kann man ja nicht bestimmen. Man hat Angst oder man hat nicht Angst. Oder? Ja, da kann man ja, etwas dagegen tun.
Also ich habe wirklich nicht Angst, aber ich habe grossen Respekt davor gehabt. Ich habe letztens die Chefin vom Bundesamt für Gesundheit hat auch so ein bisschen selbstkritisch geschaut, woher wir um das Altersheim gegangen und sowas. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das auch irgendwann mit selbstkritisch geworden. Und wo ich ganz selbstkritisch geworden bin, ist, dass ich eigentlich festgestellt habe, wir haben uns sehr auf die interne Organisation, auf möglichen Massenanfall und so weiter, wie gehen wir mit dem um, haben ein paar gute, schnelle Entscheide getroffen. Aber wo wir nicht wirklich gut drauf geachtet haben, ist, dass mir der Einzelmitarbeiter ist kein Thema gewesen. Und ich bin bis heute der Überzeugung, dass wir Mitarbeiter verloren haben, die nachher aus dem System raus sind, weil wir uns nicht direkt um sie gekümmert haben. Mhm. Weil wir so beschäftigt sind mit der ganzen Organisation, wo sind welche Patienten, welche Geräte brauchen wir und so weiter, dass das wie wir haben schon einiges gemacht, aber es ist ein bisschen untergegangen.
Und hätte das jetzt auch Konsequenzen gehabt, dass ihr das eben vielleicht in einem nächsten, vielleicht nicht in einer Pandemie, aber sonst in einem Krisenfall anders macht, dass ihr eben nicht der einzelne Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen so ein bisschen allein lässt?
Also die direkte Konsequenz ist, dass wir haben vier Werte. Einer davon nennt sich Achtsamkeit. Das war die direkte Konsequenz daraus. Ich habe gesagt, wir müssen noch achtsamer sein mit unseren Mitarbeitern. Was sie brauchen, wo sie stehen, und zwar nicht grundsätzlich, sondern auch wirklich individuell. Und ich meine, Sie und ich, wir sind nicht immer jeden Tag gleich gut drauf, wir haben nicht jeden Tag die gleiche Leistungsperformance und so weiter. Und das muss Platz sein im Unternehmen. Und das war die erste und für mich ist das die wichtigste Konsequenz, dass es uns bewusst geworden ist und dass wir gesagt haben, okay, ein Wert von uns ist Achtsamkeit. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den auch umsetzen. Ist nicht ganz, ist eine grosse Herausforderung, ist ein bisschen, sagen wir, weich.
Ist ein bisschen schwammig auch, ja, oder? Genau, was heisst Achtsamkeit? Genau. Und ich schaue, wie ich mein Teele trinke oder
Genau, und hat auch, ich sag mal, vor allem im individuellen Bereich wird es ganz schwierig, oder? Vor allem, wenn man fast 2000 Mitarbeiter hat. Aber nur schon allein, dass wir es zum Thema machen, ist schon mal besser.
Ja.
Ja, also und sagen, es gehört zu unserem zentralen Wert. Und aus dem entsteht schon das Erste.
Ihr seid ja eben ein Teil von dieser, sag jetzt mal, von dieser Gemeinschaft von Pflegefachfrauen und Männern. Ihr habt ja eure Ausbildung, ihr seid eben ausgebildete, diplomierte Pflegefachmann, sagt man Pflegefachmann? Mhm. Ja, genau. Hat euch das geholfen oder hilft euch das eigentlich in eurem Job, dass ihr wirklich vielleicht auch mehr checkt, wo das der Schuh drückt, dass irgendjemand anders, der eine andere Ausbildung hatte und dann die Verantwortung übernimmt?
Also das hilft auf jeden Fall. Ich würde mir halt einfach heute nicht mehr anmassen, zu sagen, ich wüsste, wie es geht.
Weil es ein paar Jahre her ist, oder?
Ja, einige Jahre, ja. Aber ich meine, die Situationen, die ich erlebt habe und die auch prägend sind, sie sind ja prägend, weil sie bleiben.
Ja.
Und das vergisst man nicht und das gibt einem die Möglichkeit, Übersetzung zu machen zu dem, was man heute aus der Pflege hört. Das heisst, ja, ich bin der ganz festen Überzeugung, dass ein Teil von meinem, ich sag mal, persönlichen Erfolg in meiner Rolle als Spitaldirektor abhängig ist von meiner auch eigenen Erfahrung aus der Pflege.
Und hätte niemand kämpfen mit zu wenig Respekt, zum Beispiel von der Ärzteschaft?
Im Gegenteil. Mhm. Im Gegenteil. Oder? Ich komme aus dem Pflegespital. Und im Spital gibt es eine extrem enge Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten. Das heisst, ich habe ja auch in meiner praktischen Zeit eine Auseinandersetzung mit den Ärzten, eine Zusammenarbeit mit den Ärzten, eine Beobachtungsmöglichkeit über die Arbeit der Ärzte. Von dem her habe ich, erlebe ich extrem hohen Respekt vor den Ärzten, auch meiner Aufgabe gegenüber. Oder? Ich kann ja, und eben, das ist ja, dort kommt jetzt für mich wieder, aber auch dort Konsens zu finden zwischen dem, was Ärzte brauchen, zwischen dem, was ein Spital überhaupt bieten kann oder liefern kann. Und von dem her, nein, überhaupt nicht.
Ihr seid jetzt im November, seit 8 Jahren, wo ihr CEO seid vom Spitalzentrum Biel. Und wir haben darüber geredet, ihr habt wahnsinnig viele Projekte, die am Laufen sind. Ich sage hier hinter dem Bahnhof das Gebäude, für eben, wo dann so ein bisschen mehr der Fokus auf das Ambulante gelegt wird. Dann natürlich der Neubau in Brück und ja, was soll passieren im BOMO. Also ihr seid jetzt eigentlich quasi an das Spital gebunden bis zu der Pensionierung, oder?
Also, nein. Oder sie mein, das sag ich mal sagen, oder meine Aufgabe ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute eine gute Arbeit machen können. Und es ist keinerlei Abhängigkeit zur Person. Die Projekte sind aufgesetzt, die Leute arbeiten daran, nicht ich. Und von dem her ist es nicht so, dass nur weil unter meiner Spitaldirektionsführung die Projekte aufgesetzt worden sind, müssen sie auch von dieser Person fertig gemacht werden. Wenn ich jetzt wenn ich vor 8 Jahren 57 gewesen wäre, dann würde ich jetzt dann in Rente gehen und die Projekte gehen trotzdem weiter.
Was wolltet ihr denn noch machen?
Ich habe nicht gesagt, dass ich weglaufen will. Das möchte ich auch noch mal dazu sagen. Aber es wäre ja falsch, wenn ich sage, ich habe jetzt noch, oder jetzt werde ich dann im Juni 55, das heisst, ich habe jetzt noch 10 Jahre vor mir, dass es vielleicht eine Opportunität gibt, wo ich etwas anderes mache. Von dem her ist das, ich finde meinen Job super und ich habe riesen Freude und es läuft und es geht vorwärts. Also von dem her, ich bin nicht jemand, der wegrennt, aber meine Karriere zeigt auch, dass ich Opportunitäten wahrgenommen habe. Und von dem her würde ich jetzt das so nicht behaupten, dass ich bis zur Rente hier schaffe. Aber es kann, also die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist schon hoch. Ja.
Gut. Wir sind am Schluss von diesem Gespräch. Christian Schneider, jetzt noch das letzte Lied, das ihr mitgenommen habt. New York, New York, in der Version gesungen von der Liza Minnelli. Warum das Lied?
Ich habe Liza Minnelli gesehen und habe sie auch kurz kennenlernen dürfen in Basel. Und ja, meine, die Frau ist für mich der Inbegriff von Show und hat eine Bühnenpräsenz auch im hohen Alter immer wieder. Das ist einfach unglaublich. Es ist wieder ein Klassiker. Ist so typisch einer, wo man, wenn man allein ist, so unter der Dusche, kann man den mitsingen. Bloß, dass niemand es zulässt. Aber ja, und New York an sich ist ja auch ein Begriff, ist eine tolle Stadt. Und von dem her, ja, ich habe das Lied unheimlich gern. Hör es immer wieder gern. Liza Minnelli finde ich, also ihre Version finde ich, also ich finde mit der Frauenstimme finde ich sie einfach fast noch schöner im Gegensatz zum Frank Sinatra. Das ist dann der Oberklassiker, aber wie gesagt, den finde ich dann fast schon eher ein bisschen abgelutscht. Von dem her Liza Minnelli.
Danke vielmals für das Gespräch, Christian Schneider.
Danke Ihnen.
Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the my little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.